ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yusbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Auch wenn offiziell nicht viel über die Explosionen gestern in Isfahan bekannt ist, es gibt Hoffnung, dass der Konflikt zwischen dem Iran und Israel erst einmal nicht weiter eskalieren wird. Dazu gleich ein Gespräch mit einer Nahost-Expertin. Die Fregatte Hessen hat ihren Einsatz im Roten Meer im Rahmen der Mission Aspides offiziell beendet. Und die Ukraine hat vergangene Nacht offenbar die Energieinfrastruktur Russlands angegriffen. Das sind einige unserer Themen heute am Sonnabend, den 20. April um 17 Uhr. Die Sorge war groß, als der Iran am vergangenen Wochenende Israel mit hunderten Drohnen und Marschflugkörpern direkt angegriffen hatte. Eine mögliche Reaktion Israels darauf, die dann ihrerseits wieder eine iranische Reaktion zur Folge hätte, vor einer solchen Eskalationsspirale haben in den vergangenen Tagen viele gewarnt. Gestern früh hat es dann ja Explosionen in der iranischen Region Isfahan gegeben und einige Medien haben gemeldet, dass dies nun der israelische Gegenschlag gewesen sei. Das war auch Thema hier bei uns im Podcast. Die israelische Regierung hat das aber bisher nicht bestätigt und auch der Iran erklärt offiziell, dass man bei den Explosionen gar nicht von einem Angriff sprechen könne. So hat es der iranische Außenminister Amir Abdollahian gerade in einem Interview mit dem US-Sender NBC News gesagt. Nach seinen Worten plant der Iran derzeit auch keinen Gegenangriff auf Israel. Was bedeutet das jetzt? Ist die Gefahr einer weiteren Eskalation damit erst einmal gebannt? Meine Kollegin Janine Albrecht hat für NDR Info mit der Journalistin und Nahost-Expertin Christine Hellberg gesprochen und sie nach ihrer Einschätzung der Situation gefragt.
Ich denke, dass der Druck der internationalen Gemeinschaft, insbesondere die Mahnungen aus den USA, dazu geführt haben, dass das Kriegskabinett und die Regierung Netanyahu hier einen vorsichtigeren Weg gewählt haben. Wir sehen, dass sich die roten Linien zwischen dem Iran und Israel verschoben haben. Also die Spielregeln haben sich geändert. Es gelten neue Spielregeln, weil ganz klar ist, wir greifen auch direkt das Territorium des jeweiligen anderen Landes an. Das heißt, Israel hat genau das getan, was Iran vergangene Woche mit deutlich mehr Feuerkraft allerdings getan hatte. Aber man hat klargemacht, wir wollen keine direkte Konfrontation. Man hat niemanden getötet. Man hat kaum Schaden angerichtet an den militärischen Einrichtungen, die getroffen wurden. Und das deutet darauf hin, dass jetzt mit den neuen Spielregeln tatsächlich eine Form von neuer Stabilität eintritt. Also keine weitere Eskalation erstmal, zumindest direkt zwischen Iran und Israel zu erwarten ist.
Sie sagen neue Stabilität auch im Konflikt zwischen diesen beiden. War es das dann jetzt erstmal? Ist die Gefahr eines Flächenbrandes jetzt nicht mehr so groß?
Die Gefahr ist nicht gebannt, denn das große Risiko ist, dass es zu einer Auseinandersetzung mit der libanesischen Hezbollah kommt. Ich denke, da besteht tatsächlich nach wie vor die Gefahr, dass es eskalieren könnte, auch weil in der israelischen Regierung Hardliner sitzen, die sich das wünschen, die sagen, die Gelegenheit ist günstig, wir haben amerikanische Truppen in der Region, wir sollten jetzt ein für alle Mal die Hezbollah von der Grenze zu Israel vertreiben. Die Hezbollah darf eigentlich nach einer UN-Resolution dort auch gar nicht stehen. Das wollen die Amerikaner gerne verhandeln, aber die Hezbollah sagt, dafür brauchen von wir erstmal ein Ende des Gaza-Krieges. Und in der israelischen Regierung gibt es eben Kräfte, die sagen, wir machen das militärisch, wir müssen die Hezbollah ein für alle Mal schlagen. Und das ist sehr gefährlich, denn die Hezbollah hat mehr als 150.000 Raketen, die jeden Ort in Israel erreichen können. Die Hezbollah ist die Lebensversicherung des Iran und wird eigentlich nur dann zum Einsatz kommen, wenn der Iran massiv bedroht ist. Genau deswegen hat man das ja auch verhindert jetzt erstmal, dass sich das iranische Regime existenziell bedroht fühlt. Aber diese Diskussionen und dieser Wunsch nach einer Eskalation mit der Hezbollah, was zu einem offenen Krieg im Libanon führen könnte, die ist noch nicht ganz abgeräumt, glaube ich, in Israel.
Und die besteht ja auch seit Beginn des Gaza-Krieges, ist ja immer wieder die Rede davon, was wäre, wenn es dort eben zu einer weiteren Front Israels kommen würde. Und die Menschen in Israel, die leben seit der Gründung des Staates mit dieser Angst von Feinden ja umzingelt zu sein. Was hat sich da in den letzten Tagen vielleicht aber auch verändert?
Die Wahrnehmung in Israel ist natürlich die einer großen Bedrohung. Und die Angriffe des Iran vom vergangenen Wochenende haben das nochmal verstärkt. Auf der anderen Seite ist natürlich auch wieder ein Stück weit das Vertrauen in die eigene israelische Armee gewachsen dadurch, dass die Flugabwehr so effektiv funktioniert hat. Die Tatsache, dass nicht nur die USA, sondern auch Frankreich, England, andere Verbündete und einige arabische Staaten Israel unterstützt haben bei dieser Abwehr der iranischen Angriffe, auch das hat das nochmal das Vertrauen erhöht der Menschen in Israel. Wir haben eine aktuelle Umfrage, in der 70% der Menschen in Israel gesagt haben, wenn wir diese Koalition haben, wenn wir uns als Teil einer Allianz fühlen können, die uns beschützt, dann sind wir auch bereit, einen palästinensischen Staat zu akzeptieren. Das ist sehr interessant vor dem Hintergrund, weil man tatsächlich beides ja zusammendenken muss und weil die arabischen Länder, vor allem Jordanien, aber auch Saudi-Arabien und Ägypten ganz klar sagen, wir sind bereit, mit Israel zusammenzuarbeiten. Wir wollen einen Flächenbrand verhindern. Deswegen haben wir diese Angriffe des Iran abgewendet. Aber für eine offizielle Allianz, eine offizielle Zusammenarbeit muss die Palästina-Frage gelöst werden. Es muss einen palästinensischen Staat geben. Das ist also unmittelbar miteinander verbunden. Und es ist interessant, dass offensichtlich in der israelischen Gesellschaft auch diese Verbindung gesehen wird und auch diese Bereitschaft entsteht.
Ja, was müsste dann jetzt die Regierung von Netanyahu machen, um eben diesen Moment der größeren Unterstützung im Nahen Osten sich auch weiter zu sichern? Und ja, wie wichtig ist es jetzt dann eben auch von israelischer Seite, diese Gespräche über eine Zwei-Staaten-Lösung dann auch weiter voranzutreiben? Da hört man ja nichts aus Israel im Moment.
Das wäre sehr wichtig. Und vor der Zwei-Staaten-Lösung steht natürlich auch eine politische Zukunft für den Gazastreifen, ein Ende dieses Krieges. Also wenn man das Schritt für Schritt durchdeklinieren würde, müsste ja das alles anfangen mit einer Waffenruhe, mit der Freilassung der Geiseln. Da ist leider die Regierung Netanyahu tatsächlich nicht besonders empfänglich für Druck. Und das ist eigentlich wichtig, auch noch mal zu verstehen. Der Druck, den die Amerikaner und auch andere europäische Partner ausüben konnten mit Blick auf Iran, hat funktioniert, weil Israel weiß, es kann ohne die USA an der Seite den Iran nicht konfrontieren. Aber diese israelische Regierung weiß auch, dass sie für die Offensive in Rafah jetzt zum Beispiel im Gazastreifen eigentlich erstmal niemanden braucht, weswegen Netanyahu ja gar nicht empfänglich ist für jede Form von Mahnung oder Kritik. Da bräuchte man eben auch einen erhöhten Druck, der zum Beispiel dadurch zustande kommen könnte, dass man Kriegswaffen nicht weiter nach Israel liefert zum jetzigen Zeitpunkt. Es gab diese Diskussion in den USA. Es gibt eine Diskussion, es gibt Verfahren, es gibt Anzeigen in Deutschland, die genau das fordern, weil im Gazakrieg eben das humanitäre Völkerrecht nicht mehr komplett beachtet wird. Deswegen sollte man zum jetzigen Zeitpunkt diese Kriegswaffen nicht mehr nach Israel exportieren. Das wäre eine Möglichkeit, um den Druck auf eine Regierung Netanyahu zu erhöhen, der nicht bereit ist, zum jetzigen Zeitpunkt über eine palästinensische Souveränität nachzudenken in Gaza, im Westjordanland und langfristig über einen eigenen palästinensischen Staat.
Soweit die Journalistin Christine Hellberg im Gespräch mit Janine Albrecht. Dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas weit über den Gazastreifen hinausreicht, das bekam auch die Handelsschifffahrt im Roten Meer zu spüren. Denn dort greift die vom Iran unterstützte Houthi-Miliz aus dem Jemen seit Monaten immer wieder Schiffe an, um so ein Ende des israelischen Militäransatzes in Gaza zu erzwingen. Unter anderem die EU hatte deswegen Maßnahmen zum militärischen Schutz für die Handelsschiffe im Roten Meer beschlossen. Seit Mitte Februar ist daran im Rahmen der Mission Aspides auch die deutsche Fregatte Hessen beteiligt. Nun hat das Schiff seinen Einsatz planmäßig beendet. Um 5.50 Uhr deutscher Zeit sei dieser abgeschlossen worden und die Hessen habe das Einsatzgebiet bereits verlassen, hieß es von der Bundeswehr. Verteidigungsminister Pistorius dankte dem Kapitän und der Besatzung. Die Fregatte habe insgesamt 27 Handelsschiffe sicher durch das Einsatzgebiet eskortiert und dabei mehrfach Angriffe der Houthi abgewehrt, teilte das Ministerium mit. Anfang Mai wird die Hessen in Wilhelmshaven zurückerwartet. Die Militärmission Aspides geht unterdessen weiter und ab August soll sich dann die Fregatte Hamburg an dem EU-Einsatz im Roten Meer beteiligen. Im Süden des Gazastreifens sind bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Stadt Rafah offenbar 9 Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen von 6 Kindern, 2 Frauen und einem Mann seien in die Leichenhalle in der Klinik Abu Yusuf al-Najjar gebracht worden. Das hat das nahegelegene kuwaitische Krankenhaus mitgeteilt. Dort waren sie eingeliefert worden, die Ärzte hätten aber nichts mehr für sie tun können, hieß es. Auch im Westjordanland soll es Tote gegeben haben. Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge bei einem Einsatz im Flüchtlingslager Nur Shams 10 Terroristen getötet. Die Gefechte hätten mehr als 40 Stunden gedauert. Bei dem Einsatz seien auch 8 Soldaten und ein Polizist verletzt worden. Und damit kommen wir zu den Entwicklungen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Ukraine hat in der Nacht mit Drohnen offenbar die Energieinfrastruktur Russlands angegriffen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hat mitgeteilt, dass 50 Drohnen von der Luftabwehr über 8 russischen Regionen abgeschossen worden sind. Außerdem haben 2 Gouverneure berichtet, dass Stromumspannwerke und ein Treibstofflager getroffen wurden. In Bjelgorod nahe der ukrainischen Grenze seien 2 Zivilisten ums Leben gekommen. Bereits in den vergangenen Wochen hatte die Ukraine zunehmend russische Raffinerien und Ölterminals angegriffen und dabei versucht, mit ihren Drohnen immer weiter in russisches Gebiet vorzudringen. Die Ukraine meldet wiederum Raketenangriffe aus Russland. In der Region Charkiw kamen nach Angaben des zuständigen Gouverneurs ein 80-jähriger und ein 50-jähriger Mann durch Artilleriebeschuss ums Leben. Eine 60-jährige Frau sei zudem verletzt worden, als ein 9-stöckiges Wohngebäude getroffen wurde. Gestern hat die russische Luftwaffe einen ihrer schweren Überschallbomber vom Typ Tupolev Tu-22M3 verloren. Die Ukraine behauptet, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Moskau wiederum spricht von einem Absturz, der technische Ursachen gehabt habe. Das britische Verteidigungsministerium stützt nun die ukrainische Version. Demnach geht der Absturz des russischen Überschallbombers sehr wahrscheinlich auf Beschuss durch die Ukraine zurück. Es sei fast sicher, dass dies ein weiterer Erfolg der Ukraine gegen die russische Luftwaffe sei, so das britische Verteidigungsministerium auf der Plattform X. Zudem sei es das erste Mal, dass ein strategischer Bomber von ukrainischen Flugabwehrsystemen abgeschossen wurde. Insgesamt habe Russland sehr wahrscheinlich bisher mindestens 100 Kampfflugzeuge verloren, hieß es weiter. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.